Paulus schreibt zu den Korinthern im zweiten Brief. Schreibt er im 5. Kapitel bis von 1. bis 10. Vers folgendes: Wir, das wissen wir, wenn unser Leib einmal zerfallen wird, wie eine baufällige Hütte, werden wir einen neuen Leib erhalten, ein festes Haus, das nicht von Menschen erbaut ist. Gott hält es im Himmel für uns bereit, ein Haus, das ewig bleibt. Voller Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib anzuziehen wie ein Kleid, ohne dass wir vorher sterben müssen. Solange wir in unserem natürlichen Leib leben, fürchten wir uns vor dem Tod. Es wäre uns viel lieber, wir brauchten nicht zu sterben, sondern können einfach in das neue Leben überwechseln, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheren Pfand dafür schon jetzt den Heiligen Geist gab. Deshalb sind wir jederzeit zuversichtlich, auch wenn wir Gott in unserem irdischen Leben noch nicht unmittelbar nahe sehen können, jetzt glauben wir an ihn, auch wenn wir ihn noch nicht sehen können, aber wir rechnen fest damit und werden am liebsten diesen Leib verlassen, um endlich ganz beim Herrn zu sein. Aber ganz gleich, ob wir nun bei ihm sind oder noch auf dieser Erde leben, es kommt nur darauf an, alles zu tun, was Gott gefällt. Denn einmal werden wir uns alle vor Jesus Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es nun gut oder schlecht gewesen sein. Soweit das Wort.
Ja, ich bin sehr dankbar für das letzte Lied, das wir gerade gesungen haben und das wir dort lesen konnten. Im Grunde genommen war das schon meine Predigt. Ja? Und Pascal, ich weiß nicht, ob du diesen Text noch einmal einblenden kannst. Nur ganz kurz. Ich habe gerade noch gestern oder auch vorgestern in der Vorbereitung der Predigt, da habe ich noch in der Offenbarung gelesen und dann bin ich so hängen geblieben, genau an dieser einen Stelle, wo es heißt, also dort einmal in der Ewigkeit wird es keinen Tempel mehr geben. Das ist klar für uns nicht, aber dann steht da auch und dort wird es auch keine Sonne mehr geben. Keine Sonne. Warum? Weil Jesus Christus, weil Gott alles mit seinem Licht erfüllen wird. Dann brauchen wir gar keine Himmelskörper mehr, sondern er wird alles erfüllen. Also unvorstellbar, genauso unvorstellbar wie Zeitlosigkeit. Nicht? Da scheint kein Mond und keine Sonne, zeigt ihr Gesicht. Ja, vielen Dank, das reicht. Heimat für Heimatlose, wir haben gerade diesen schönen Text gehört. Der heutige Sonntag ist ja kalendermäßig als Volkstrauertag angegeben. Wisst ihr eigentlich, warum? Was mit diesem Volkstrauertag, warum wir den feiern, kalendermäßig? Wisst ihr den Grund dafür? Bitte? Also an diesem Tag, das ist so ein Gedenktag für die gefallenen Soldaten der beiden letzten Weltkriege. Deswegen ist auch unser Pastor Georg hier oben in Büchenbronn am Ehrenmal und er hält dort heute Morgen eine Andacht. Vielleicht gerade jetzt, während wir in unseren Gottesdienst feiern. Ich habe das früher auch einige Male gemacht dort. Da sind dann verschiedene Vereine dort, nicht? Und man gedenkt der gefallenen Soldaten. Am nächsten Sonntag dann, der November ist immer ein Tag auch dieser eher sehr besinnlichen Feiertage. Da finden wir im Kalender den Begriff Totensonntag. Allerdings im Kirchenjahr steht Ewigkeitssonntag. Und so kenne ich das auch schon von Kindheit an. Leider ist das im Lauf der Säkularisierung ist eben daraus nur dieser Totensonntag gegangen. Aber der Ewigkeitssonntag, ja, der beinhaltet eben mehr als nur an Menschen zu denken oder sich zu erinnern, die verstorben sind. Es ist der Tag, an dem ganz besonders Christen einfach einmal innehalten und ihren Blick auf die Ewigkeit richten. Und ich meine, das ist ein wichtiger Anhaltspunkt, der unsere Hoffnung herausstellt, dass es eben mehr gibt als nur unsere bemessene kurze Lebenszeit, dass es mehr gibt, nämlich ein Leben auch nach dem Tod. Ich habe gerade noch eine Studie gelesen, dass immer mehr Deutsche, je älter sie werden, immer mehr, mittlerweile sind es schon 83% laut dieser Studie, die nicht an ein Leben nach dem Tod mehr glauben. Ich meine, da ist es gut, dass wir uns als gläubige Christen das bewusst machen. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Und aus diesem Grund durchbreche ich eben auch unsere gerade eben begonnene Predigtreihe über das Wesen Gottes und möchte mit uns heute Morgen einige Blicke in unsere Zukunft hinein wagen und deswegen eben auch dieses Thema Heimat für Heimatlose. Und ich denke, wir haben schon bereits aus dem verlesenen Schriftwort, das du sehr gut vorgelesen hast, heraushören können, welch eine wundervolle Hoffnung wir haben und wie wichtig diese Zukunft für unser Heute ist. Meine erste Hauptaussage aufgrund unseres Bibeltextes lautet Heimat und heimatlos. Ja, was ist denn eigentlich Heimat? Weiß nicht, ob. Darf ich euch einfach mal fragen, was versteht ihr denn unter Heimat?
Ort, wo ich geboren bin.
Der Ort, wo ich geboren bin. Ich habe mir gleich gedacht, dass das die erste Antwort sein wird. Ja? Aha. Aha. Da geht es schon um Beziehungen, richtig? Ja? Ja? Sehr gut? Ja? Gibt es noch eine Antwort? Moment, ich habe da nur einen Begriff gehört, zu Hause.
Ja. Wo ich mich zu Hause fühle.
Genau, ja. Und noch was hier?
Wo es mir gut ist.
Da, wo es mir gut geht.
Ja.
Ja. Ich denke, da könnten noch einige wundervolle Antworten kommen. Alle sind richtig. Alle sind richtig. Übrigens, vor gar nicht langer Zeit, ich schätze mal vor etwa 20, 25 Jahren, ausgehend eigentlich von den 68ern, ja, wo es diese Revolution gab, nicht der Freiheit. Ja, ausgehend von da wurde das Wort Heimat als Unwort angesehen, als ein Wort für Zurückgebliebene, für Konservative. Heute jedoch ist der Begriff Heimat auch laut einer Studie, die Professor Tobias Feigs, ja, ein evangelikaler Christ, ja, angestellt hat. Es ist das Wort der Stunde. Das Wort der Stunde. Und laut einer Umfrage im Nachrichtenmagazin Focus ist der Begriff Heimat heute für 92% der Deutschen wichtig. Heimat ist wichtig geworden. Man könnte lange darüber nachdenken, auch warum wohl eigentlich? Vielleicht, weil wir so vieles mittlerweile verloren haben und weil es so wenig Geborgenheit noch gibt? Ist Heimat der Ort, wie jemand antwortete, wo wir geboren worden sind? Nicht unbedingt, aber natürlich auch. Heimat hat jedoch vor allem, und das war eben auch diese schöne Antwort von Ruth, mit Zugehörigkeit zu tun, mit Menschen, mit Vertrautheit, mit Geborgenheit, natürlich auch mit dem Umfeld, in dem wir geprägt worden sind und geprägt wurden von Schönem und Schweren, von Familie und Freunden, von Menschen und Erfahrungen, von Eindrücken, die ein Leben lang unvergessen sind. Erlaubt mir hier etwas Persönliches einzuflechten. Als Kind hatte ich einen Vertriebenenausweis. Heute würde man auch sagen, einen Flüchtlingsausweis. Obwohl ich nie Flucht und Vertreibung erlebt habe. Aber meine beiden Eltern mussten das erleben. Mein Vater wuchs in Ostpreußen auf. Heute ist das Polen. Bitte? Ja, das ist nur eine Stadt dort, aber das ist auch heute im heutigen Jahr. Und er wurde nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg und nachdem er aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, er wurde dann aus seiner angestammten Heimat in den Westen verschlagen, nach Westdeutschland. Meine Mutter und ihre Familie sind ebenfalls in Ostpreußen aufgewachsen und groß geworden. Und ähnlich wie es auch Paul heute schon in der Einleitung gesagt hat, und das hat ja dann auch sehr viel mit Erinnerung und Gefühlen zu tun, so hat die Familie meiner Mutter gerade ein Haus ganz neu gebaut. Ungefähr 1-2 Jahre war das und dort fanden bereits schon in einem extra großen Wohnzimmer, ich habe das später gesehen, weil ich einmal dorthin gereist bin und ich habe es mir angeschaut und das ist alles noch original wie vor über 60 Jahren. In einem großen Wohnzimmer fanden bereits Gottesdienste der Gemeinde Gottes statt, dort. Und dann mussten sie alles verlassen, alles stehen und liegen lassen. Das neue Haus mit allem Inventar, genau Paul, wie ihr das auch erlebt habt. Und sie mussten dann im Winter 1945 bei eisigen Temperaturen mit 5 Kindern und einem Säugling von 3 Monaten, meinem Bruder, der heute noch lebt und 3 Jahre älter als ich. Ja, sie mussten dann vor den heranrückenden russischen Soldaten flüchten. Und zwar in den Westen, ganz nahe der holländischen Grenze. Ja, da wurden sie dann angesiedelt, meine Familie. Und ihnen wurde dann in einem Dorf mit Namen Jemgum in einem großen Haus, das nur von einer einzigen alten Frau bewohnt wurde, die von ihrer Abneigung gegenüber von Flüchtlingen keinen Hehl machte. Das habe ich dann eben auch noch sogar erleben müssen. Dort wurde meine Familie dann in eine schäbige, kleine Wohnung einquartiert sozusagen. Mein Vater kam dann nach der Gefangenschaft auch dorthin und dort wurde ich geboren. Meine Familie erlebte nicht nur Heimatlosigkeit, weil sie alles das, was ihr bisheriges Leben ausgemacht hatte, verloren hatte, stehen und liegen lassen musste, sondern weil sie auch an dem Ort, an dem nun ihre neue Heimat sein sollte, niemand erwartete, ja sogar abgelehnt wurde. Wie aber soll dann Fremde zur Heimat werden? Mein Vater, das weiß ich noch, der trauerte viele Jahre lang seiner alten Heimat nach, während meine Mutter ihre alte Heimat nur mit Krieg und Vertreibung und Not im Gedächtnis hatte und sie wollte nie mehr zurück. Und als gläubige Christin wusste sie auch sehr klar, dass unser Leben ein ständiges auf dem Weg sein zu etwas Besserem ist. Paul hat am Anfang gesagt, eine Reise, eine Durchreise zu etwas Besserem. Meine lieben Geschwister, Heimatvertriebene oder Flüchtlinge gab es schon immer. Selbst Jesus war von Anfang seines irdischen Lebens an schon ein Heimatvertriebener oder Heimatloser. Und gerade heute gibt es Heimatlose in den uns bekannten schrecklichen Ausmaßen. Leider haben wir uns durch die Häufigkeit der Berichte und der Bilder fast an das Elend der heimatlosen Massen gewöhnt und machen uns kaum noch Gedanken darüber, welches Trauma diese Menschen durchleben mit dem Verlust ihrer Heimat, mit dem Verlust alles, ja, all des Vertrauten, mit dem Verlust oft ihrer Familien, dass sie oft keinen anderen Ausweg mehr sahen, als in eine für sie vollkommen fremde Zukunft, auch Kultur, ja, aufzubrechen. Und diese Realität, die wir heute vor Augen haben, sie kann uns schon etwas von der Wichtigkeit von Heimat vermitteln, die gerade wir Deutschen und auch gerade wir jüngeren Deutschen, und in diesem Fall muss ich mich sogar noch mit dazu zählen, die gerade wir in einem Land mit über 70-jährigem Frieden kaum noch nachvollziehen können. Kein Grund zur Flucht. Tobias Feix hat einen Satz geprägt: Heimat ist immer eine Utopie. Eine Sehnsucht nach dem perfekten Platz, den es in dieser Perfektion jedoch nur in der Vergangenheit, in unseren Erinnerungen und Gefühlen oder in der Zukunft gibt, wo wir uns den perfekten Platz erträumen. Aber als Christen müssen wir nicht der Vergangenheit nachtrauern. Und wir müssen auch nicht von einer perfekten Zukunft träumen. Stattdessen sind wir herausgefordert, uns aktiv und positiv in das Heute und Hier einzubringen, in das Gott uns hineingestellt hat. Heimatlosigkeit kann da manchmal sogar zu seinem Plan, zu Gottes Plan mit uns dazugehören. Das können wir zum Beispiel an Abraham sehen, der erst einmal alles verlassen musste, bevor Gott seinen Plan mit ihm erfüllen konnte und er zu einem großen Volk wurde. Als Christen müssen wir uns oder sollten wir uns deshalb bewusst sein, dass wir einen doppelten Wohnsitz haben. Das, was wir zu unserem Heimatverständnis zählen, das alles ist nur unser vorübergehender Zweitwohnsitz. Unsere erste Adresse jedoch ist Gottes Reich. Und das hörten wir auch aus dem verlesenen Bibelwort ganz deutlich heraus. Und irgendwann, meine lieben Geschwister und auch ihr lieben jungen Leute, irgendwann wird jeder einmal seinen Zweitwohnsitz aufgeben müssen. Und dann wird deutlich, dass nur noch unser ewiges Zuhause zählt, nämlich Gottes Ewigkeit, Gottes Herrlichkeit und wir bei ihm. Daran erinnert uns auch Psalm 39, Vers 5: Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat. Dieses Ziel ist die wahre Heimat, die ganz neu für uns im Entstehen ist, entstehen wird. Das kündigt Jesus in Offenbarung 21, Vers 5 einmal mit dem prophetischen Wort an: Siehe, ich mache alles neu. Und darum lohnt sich unser Hinschauen und Hinhören heute Morgen auf das, was für jeden von uns, ob alt oder jung, von Bedeutung ist, von wirklicher Bedeutung, nämlich unser Hinschauen auf unser Ziel, auf Ewiges, für das wir bestimmt sind. Wenn wir dieses Thema Heimat und heimatlos anschauen, dann müssen wir wissen, Heimatlosigkeit ist ein Dauerthema in unserer Welt. Aber es gibt noch eine weit schlimmere Steigerung davon, nämlich geistlich heimatlos zu sein. Wenn Menschen ihre Ebenbildlichkeit Gottes aufgeben. Wenn sie sich von Gott abwenden, dann ist das der Eintritt in geistliche Heimatlosigkeit. Dann haben sie keine Antwort mehr auf die Sinnfragen des Lebens. Wer bin ich eigentlich? Und diese Antwort, die kennen wir ja. Ich bin Gottes Ebenbild. Ja. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Dann wird ihr Leben zu einer Angelegenheit, die nur noch auf sich selbst ausgerichtet ist, selbstzentriert ist. Ich fand ein markantes Beispiel hierfür im Alten Testament im Propheten Jesaja in Kapitel 22. In diesem Abschnitt von Vers 12 an ruft der Prophet Jesaja im Auftrag Gottes, quasi als Mund Gottes, sein Volk zur Umkehr zu Gott hin auf. Es heißt hier, der Herr, der allmächtige Gott, er hat euch aufgefordert, eure Sünden zu bereuen. Er wollte sehen, wie ihr weint und eure Schuld beklagt, wie ihr euch als Zeichen der Trauer den Kopf kahl schert und in Trauergewändern aus Sacktuch herumläuft. Doch stattdessen habt ihr ausgelassen gefeiert. Bei euren Festgelagen wurden Berge von Fleisch verzehrt. Ihr habt euch mit Wein volllaufen lassen und gerufen, heute wollen wir essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Geistliche Heimatlosigkeit. Menschen, die hart geworden sind gegenüber Gottes Rufen, die ihn nicht hören wollen, die nicht bereit sind, sich von Gott in ihrer Selbstbestimmtheit und Selbstbefriedigung hineinreden zu lassen oder sich das nehmen zu lassen, die sich selbst zum Maßstab geworden sind, geistlich heimatlos. Und einer, der das in wirklich verstörender Weise für sich selber gewählt hatte, das war der bedeutende deutsche Dichter und Philosoph Friedrich Nietzsche. Ich glaube, er ist vielen von uns durch seine Gott ist tot Philosophie bekannt geworden. Ich kenne nicht viele seiner Werke, aber das, was ich von ihm gelesen habe, zeugt wirklich von einem großen deutschen Dichter, allerdings von einem großen, geistlich heimatlosen Dichter. In einem seiner Dichtungen mit dem Thema Der tolle Mensch, da gewährt er uns Einblick in die Schrecklichkeit und Folgen geistlicher Heimatlosigkeit. Er schreibt darin, wohin ist Gott? Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen Horizont wegzuwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von der Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen? Stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts und vorwärts und nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort die Nacht und mehr Nacht? Gott ist tot. Und Gott bleibt tot. Und wir haben ihn getötet. Wie kann etwas anderes entstehen? Ja, im Herzen eines solchen Dichters, wenn wir schon in seiner Biografie lesen, Gott, Unsterblichkeit der Seele, Erlösung, Jenseits, alles Begriffe, denen ich selbst schon von Kindheit an keine Aufmerksamkeit und keine Zeit geschenkt habe. Geistliche Heimatlosigkeit. Im Neuen Testament beklagt der Apostel Paulus einmal im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, dass sein Mitarbeiter Demas ihn verlassen hat und dann folgt dieser folgenschwere Satz und die Welt lieb gewonnen hat. Damit ist eine andere Liebe zur Welt gemeint, als wir sie in Johannes lesen über Gott, der diese Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hineingesandt hat. Demas hat die Welt wieder lieb gewonnen. Diese Aussage war für mich von Jugend an schon immer mit dem inneren Gefühl besetzt, hier hat einer seine Berufung, sein Leben im Dienst für Jesus aufgegeben und die Welt vorgezogen. Und in der Gefahr, geistlich heimatlos zu werden, meine lieben Geschwister, da stehen wir immer, wenn wir die Mitte dessen, was uns in Jesus Christus Heimat und Zuhause geworden ist, eintauschen für irgendetwas anderes. Ob es Besitz oder Karriere ist oder was auch immer. Nur Jesus und unser Festbleiben in ihm verbürgen uns, dass wir schon jetzt in dieser Welt Heimat und Zuhause haben. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Den Satz muss ich wiederholen. Nur Jesus und unser Festbleiben in ihm verbürgen uns, dass wir schon jetzt in dieser Welt Heimat und Zuhause haben. Ob die Gemeinde Philadelphia, ja erwähnt in der Offenbarung, und wir kennen sie ganz besonders aus den verschiedenen Sendschreiben an die verschiedenen Gemeinden, ob sie darum wohl oder obwohl darum in dem Sendschreiben an sie diese Aufforderung enthalten ist, halte, was du hast, Gemeinde Philadelphia, dass niemand dir deine Krone nehme. Halte fest, was du durch Jesus hast, denn es gibt nichts Vergleichbares in deinem Leben. Nur bei Jesus haben wir Vergebung unserer Sünden und Frieden mit Gott und nur bei ihm ist unser altes, sündiges Leben wieder in den Zustand hergestellt, von dem Gott einmal gesagt hat, sehr gut. Halte, was du hast. Lass es dir von nichts und von niemandem nehmen, denn es ist bereits ein Vorgeschmack auf die zukünftige, ja auf die perfekte Heimat im Licht Gottes. Und damit bin ich bei der dritten Aussage in dieser Predigt angekommen, Heimweh. Wenn wir von Heimat sprechen, dann kommen wir eben um diesen Begriff Heimweh nicht herum. Ich kann mich an eine Situation in meiner Kindheit erinnern, an dem ich zum allerersten Mal von zu Hause fort war, in eine 6-wöchige Verschickung für Nachkriegskinder. Das war so gut gemeint. 6 Wochen aber zum ersten Mal weg von zu Hause. Mit vielen anderen Kindern. Es gab viel Spiel und Spaß. Und doch war alles fremd für mich. Und ich war nur einer von vielen. Und immer wenn es Abend wurde, dann kroch in mir dieses Gefühl hoch. Heimweh nach zu Hause. Heimweh nach dem, was mir vertraut war. Heimweh nach dem Gebet vor dem Essen in meiner Familie. Heimweh nach dem Gebet vor dem Schlafen mit meiner Mutter. Das war damals eine kindliche Erfahrung von Heimweh. Nichts Wirkliches, nichts wirklich Wichtiges, aber doch so tiefgehend, dass ich mich bis heute immer noch daran erinnere. Doch unter Heimweh, meine Geschwister, da leiden nicht nur Kinder oder Heulsusen, sondern auch gestandene Männer. Vielleicht mancher Bundeswehrsoldat, der seinen Dienst heute in Afghanistan tut, weit weg von seiner Familie, vielleicht für lange Zeit. Wer weiß, wie viel Heimweh da unter Männern stattfindet. Und Samuel Moser, der langjährige Vorsitzende der Schweizerischen Evangelischen Allianz, schrieb einmal einen Artikel mit der Überschrift »Ist Heimweh eine schweizerische Krankheit?« Und er berichtet, dass Heimweh erstmals im Jahre 1688 von Johannes Hofer in Basel als schweizerische Krankheit beschrieben worden ist und gab ihr den Namen Morbus Helveticus. Aber wie kam es dazu? Schweizerische Soldaten, die sich als Söldner in andere Länder verpflichtet hatten, wurde es unter Todesstrafe verboten, ein bestimmtes Schweizer Lied zu singen. Ich habe das in der Schweiz nicht kennengelernt, muss ich euch eingestehen. Aber es ist ein Lied mit dem Titel Ranz des Waches. Und dieses Lied wurde in den Schweizer Alpen immer dann gesungen, wenn die Kühe zum Melken gerufen wurden. Und dieses Lied war im Schweizer Gemüt so tief verwurzelt, dass es in der Fremde bei den gestandenen Soldaten immer eine Welle von Heimweh hervorruft und Soldaten begingen Fahnenflucht und wollten nur noch nach Hause. Und deswegen wurde es ihnen unter Todesstrafe verboten zu singen. Wenn auch nicht so drastisch. Aber wer von uns hat denn noch nie Heimweh gehabt? Gibt es Leute hier, die noch niemals Heimweh gehabt haben? Dann seid ihr glücklich zu preisen.
Ja. Wir sind bereits in einem wunderschönen Heimweh.
Ja. Heimweh manchmal nur durch eine bestimmte Erinnerung hervorgerufen. Nicht? Heimweh ist die unstillbare Sehnsucht nach dem Umfeld der Vertrautheit. So eine Definition. Heimweh ist die unstillbare Sehnsucht nach dem Umfeld der Vertrautheit. Im Alten Testament, da gibt es auch so eine Situation. Die Juden, die damals in die Verbannung nach Babylon, ja, also verbannt worden waren, sie litten auch unter Heimweh. Und wir können in Psalm 137, Vers 1 ihre herzerweichende Klage hören. An den Wassern von Babylon saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Zion, das war der Inbegriff ihres Zuhauses, wo der Tempel stand, wo sie Gott anbeteten. Und auch bei Jesus können wir schon so etwas wie Heimweh herausspüren nach der Herrlichkeit beim Vater, die er für uns verlassen hatte. Wenn er sagt, die Vögel, die Füchse unter dem haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Er, dem die Herrlichkeit des Himmels gehört, hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und wir spüren dieses Heimweh auch, als er seine Jünger mit den Worten tröstete: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Heimweh nach zu Hause. Also gegen Heimweh gibt es keine Medizin. Und doch gibt es ein Mittel, damit fertig zu werden. Und dieses Mittel ist schlicht und einfach Jesus selber. Denn wo Jesus ist, ist auch immer unser Zuhause. Und das bedeutet, wir haben als Christen quasi eine portable Heimat, die immer da ist, wenn wir bei Jesus sind oder er bei uns. Die wir also mitnehmen können. Und sie wird immer da sein, wenn er da ist. Und unser ewiger Hauptwohnsitz, der ist schon längst für uns in Vorbereitung. In Hebräer 13, Vers 14 gibt es ein wundervolles Wort. Ich würde beinahe sagen, das könnte ein hoffnungsvolles Leitwort für uns Christen sein. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir wirklich und für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Ähnlich hieß es ja auch schon in unserem Schriftwort. Immer wieder kam da die Sehnsucht zum Ausdruck. Und ich möchte euch einfach mal fragen, klingt das alles nicht aber doch irgendwie ein bisschen überspannt und unnüchtern? Wo gibt es denn diese Sehnsucht? Bei mir und bei dir nach der ewigen Heimat. Wo gibt es die bei den jungen Leuten? Seid ihr so voller Sehnsucht nach dem Himmel, Ingrid? Musst nicht antworten, ne? Hat diese Sehnsucht nach der Heimat vielleicht etwas mit Weltflucht zu tun? Oder anders gefragt, ist das nicht eher etwas für Altgewordene oder für todkranke Menschen, die sich nur noch nach Erlösung und nur noch nach dem Himmel sehnen? Also zunächst einmal glaube ich in der Tat, dass diese Form von Heimweh leider gar nicht so stark unter uns Christen vorhanden ist. Oft ist die Zukunft und die Ewigkeit bei Christus eher nur so ein vages Gefühl, hat eher etwas so Unwirkliches, weit entfernt, das auch mit unserer christlichen Alltagsrealität im Grunde genommen kaum etwas zu tun hat. Und ich frage mich, auch für mich selbst, wie kommt das eigentlich, dass all die vielen Aussagen und Hinweise auf die Ewigkeit, von denen die Bibel voll ist, nur so wenig in unserem Denken und Glauben präsent sind? Müsste es nicht allein schon angesichts der Wirklichkeit und Realität unserer Welt, die so voller Not und voll von Bedrückendem ist, bei uns schon zu einer realen Sehnsucht nach der ewigen und vollkommenen Welt führen? Ein Dichter unserer Zeit beschreibt unsere Welt, unsere Zeit mit Worten, die wir ebenso auch erleben, wie wir sie auch erleben. Hier, wo bei Tag und Nacht mich schon der Tod belauert und wo das Leben mich in seinen Strudel zieht, wo vor der rohen Macht mein Innerstes erschauert und auch vor jenen Mächten, die kein Auge sieht, wo tausend Bilder heut nach meiner Seele fassen und wo die Augen nur mit Angst nach vorne sehen, wo im Gebrüll der Zeit sich Worte hören lassen, die mir zu hoch sind und doch in die Tiefe gehen. Ist das zu dunkel gezeichnet? Sind Christen Lebens- und Weltverweigerer, die alles nur irgendwie bedrohlich und schwarz sehen? Gibt es denn nicht auch viel Schönes und Erfreuliches in unserer Welt? Ja, unbedingt, unbedingt. Wir erleben es ja in tausendfacher Weise als Segnungen Gottes, die Gott in seiner Güte jeden Tag neu über uns ausschüttet. Wohlstand und Freiheit und Familie und sinnvolle Arbeit und diese wundervolle Schöpfung. Schaut einmal nach draußen. Schaut sie euch nachher mal ganz besonders an, nach dem Gottesdienst. Ja. Unser Auskommen und viele tausende andere von Segnungen, die uns mit Freude und mit Lebenslust erfüllen und die uns quasi verpflichten, unseren Platz hier und heute in dieser Welt einzunehmen. Und darum beendet der eben von mir angeführte Dichter sein Lied eben nicht nur mit dieser konfliktbeladenen Realbeschreibung unserer Welt und eben nicht nur düster, sondern sie ist für ihn eher so wie ein Sprungbrett, um mit Mut und Gelöstheit unsere Verantwortung in dieser Welt heute wahrzunehmen. Und er lässt sein Lied enden mit den Zeilen, weil nichts mich trennen kann von Gottes Liebe, weil sie im Streit um mich doch stärker bliebe. Weil sie mich sicher hält, halte ich mich fest an sie und habe Mut für diesen Tag in dieser Welt. Gott hat diese Welt, meine Geschwister, ja nicht geschaffen und uns in sie hineingestellt, damit wir so schnell wie möglich da wieder rauskommen. Und wenn Paulus einmal sagte, gerade auch in unserem Bibeltext, ich habe Lust abzuscheiden, Luther-Übersetzung, und bei Jesus zu sein, dann zeigt das keine Weltablehnung, sondern nur, dass er verstanden hatte, was sein Ziel ist, nämlich Jesus, und dass er einmal für immer bei ihm sein würde. Und darum schreibt er den Korinthern auch, ich vergesse, was da hinten ist, und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, dem himmlischen Kleinod meiner Berufung. Ja, sind wir solche Leute, die so ausgerichtet sind? Und das, meine Geschwister, war für ihn kein Hindernis. Diese Ausrichtung auf das, was vor ihm liegt, auf dieses Ziel, auf diese geistliche Heimat in Ewigkeit, das war für ihn kein Hindernis, sondern seine Verantwortung als Christ und als Zeuge Jesu zu leben, sondern das war für ihn Ansporn, möglichst viele auf dem Weg zu diesem Ziel zu gewinnen und mitzunehmen. Und deswegen ist das vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Nebengedanke. Christen haben eben nicht nur eine sichere zukünftige Heimat, sondern sie sind auch Heimatgeber geworden. Sie brennen dafür, das Heimatlose, dasselbe bekommen und haben, was ihnen geschenkt worden ist. Heimatgeber sein, das macht unsere Jesus-Nachfolge heute sinnvoll und befriedigend. Und damit bin ich bei der abschließenden Aussage meiner Predigt angekommen, Heimat der Heimatlosen. Ich muss sagen, dieser Titel, den habe ich nicht erfunden, sondern der ist mir im Gedächtnis geblieben schon seit meiner Kindheit, als es die ersten christlichen Lieder auf Schallplatten gab. Und da gab es einen Männerchor, der hat dieses Lied gesungen. Wir sind ein Volk vom Strom der Zeit. Ja, gespült ans Erdeneiland. Ja, und dann mit der Zielrichtung Heimat für Heimatlose. Wir sind dafür bestimmt, ja, dass wir diese Heimat erleben, weil wir hier auf der Erde keine wirkliche Heimat haben. In Johannes 14, Vers 2 sagt Jesus, im Haus meines Vaters, da gibt es viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um euch einen Platz vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch, für uns vorbereitet habe, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Und das habe ich mir fett angeschrieben. Hier. Damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Also dieser eine Satz beschreibt in aller Kürze unsere wahre Heimat. Den Platz und die Zukunft, nach der wir uns mit allen Fasern unseres Seins sehnen dürfen und sollten, auch wenn wir jung sind noch. Denn genau das wird im buchstäblichen Sinn des Wortes die perfekte Heimat und der perfekte Zustand von zu Hause sein, den es hier in dieser Welt in keiner Form gibt und auch niemals geben wird. Und es wird dann einmal keine variable Heimat mehr sein, sondern ein ewiger Zustand. Die Bibel gebraucht viele, oft sind es verschleierte Aussagen und Beschreibungen für dieses ewige Zuhause, für diese ewige Heimat. Jesus selber spricht hier gerade von Wohnungen. Paulus schreibt der Gemeinde in Philippi, unsere Heimat aber ist im Himmel. In der neuen Genfer Übersetzung, wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Und dann, er wird unseren vollkommenen Körper umwandeln. Und er wird ihm seinen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Unfassbar, was uns erwartet, oder? Die Offenbarung des Johannes zeichnet uns die zukünftige Heimat wiederum in Bildern der neuen Stadt Jerusalem, einer heiligen Stadt mit Straßen aus Gold und Perlentoren. Alles Bilder, die Vollkommenheit und unübertreffliche Herrlichkeit ausdrücken, die alles Böse ausschließen, wo alles, was jetzt unser Leben immer noch zerstören möchte oder beeinträchtigen kann, vollständig fehlen wird. Ein Zustand der Vereinigung und Verschmelzung mit der Herrlichkeit Gottes, in dem nur noch Leben und Loben und Anbetung sein wird. Es sind Bilder, die mir und vielleicht auch euch zu hoch sind und zu unvorstellbar. Und für goldene Straßen kann ich wirklich nichts empfinden. Absolut nichts. Dafür aber mit diesem Lockruf Jesu, dann werdet ihr sein, wo ich bin. Damit kann ich etwas anfangen. Das löst Sehnsucht in mir aus. Aus Laudate Quartett damals früher haben wir ein Lied gesungen mit dem Titel Der Erste, den ich sehe, wird Jesus sein. Bei ihm sein, der uns je und je geliebt hat wie kein anderer. Und das, obwohl er, das haben wir erst auch gesungen in einem Lied, die Tiefen und die Verborgenheiten unserer Seele genau kannte, der mir meine Schuld und Sünde vollständig abgenommen und vergeben hat und mein Fürsprecher sein wird vor dem Thron Gottes im Augenblick des Gerichts, der mich umwandeln wird, und zwar so sehr, dass von meinem alten, jetzigen Profil nichts mehr übrig bleibt, sondern eine völlig neue Schöpfung entstehen wird. Ein völlig neuer Uli, der ihm gleicht. Bei ihm sein, und von ihm selber hineingeleitet in seinen neuen Himmel und in seine neue Erde. Diese Zukunftsaussicht, meine Geschwister, ist es wert, darauf mit Sehnsucht und mit Heimweh hinzuleben. Und zwar ganz praktisch, indem wir bezeugen, was unsere Hoffnung ist. Und diese Hoffnung weitergeben. Und indem wir suchen danach, für wen wir heute noch Heimatgeber sein können. Ich schließe ab mit einem Lied, das Dr. Manfred Siebald einmal geschrieben hat. Und ich empfinde, dass das eine Liebeserklärung an unsere ewige Heimat ist, die Jesus für uns vorbereitet. Noch haben wir sie nicht gesehen. Noch warten wir darauf. Noch nehmen wir für unsere Hoffnung Spott und Hohn in Kauf und wissen noch, es kommt der Tag, da hört das Warten auf. Denn gerade dann, wenn jeder Mann es nicht für möglich hält, dann werden wir sie sehen, Gottes neue Welt. Dort wird es sein, wo keiner mehr den anderen vergisst, wo nicht mehr auf verbranntes Land das Blut von Kindern fließt, wo keiner mehr nach Frieden schreit, weil endlich Friede ist, weil nicht mehr unser Wille, sondern Gottes Liebe zählt in seiner Gegenwart, in Gottes neuer Welt. Dann kennen wir das Wann, Warum, wie lange und woher. Dann quälen tausend ungelöste Fragen uns nicht mehr. Denn unsere letzte Antwort ist uns Christus, unser Herr, der uns und unsere Dunkelheit mit seinem Licht erhält, der unsere Sonne ist in Gottes neuer Welt. Ich wünsche euch und auch mir natürlich an erster Stelle ganz viel Heimweh nach unserer ewigen Heimat. Amen.